Nun wollen wir uns das Thema anschauen, der Auftrag an die Gemeinde. Zunächst holen wir ein wenig aus. Wir erinnern uns daran, wie hat die ganze Geschichte mit Gott und dem Menschen begonnen. Wir gehen zurück zur Schöpfung und bei der Schöpfung, da war der Mensch und Gott zusammen. Die waren eine Einheit, da war nichts, was sie trennte. Die hatten Gemeinschaft aneinander, die freuten sich aneinander. Gott sagte noch, seine Schöpfung war sehr gut und ja, die Freude über das, was da war und die ungetrübte Gemeinschaft, das prägte das Zusammensein und das prägte die Atmosphäre. Wir wissen nicht, wie lange es dauerte, weil es kam zu dem Sündenfall. Auch das haben wir uns bereits angesehen. Es kam zu dem Sündenfall und die Menschen haben sich letztendlich gegen Gott entschieden, gegen den Gehorsam Gott gegenüber entschieden. Und sie haben auf die Schlange mehr gehorcht. Und indem sie dann Gottes Gebot übertraten, seine ausdrückliche Anweisung, von dieser Frucht, von dem Baum nicht zu essen, die Früchte des Baumes nicht zu essen, da haben sie Misstrauen gegenüber Gott ausgedrückt. Und dieses Misstrauen wuchs später mehr und mehr. Und wir können das Ganze auch als eine Kluft bezeichnen zwischen Mensch und Gott, zwischen einem Riss, der in diese Beziehung da, der diese Beziehung hier belastet hat, wenn nicht gar zerstört hat. Ja. Gottes Wunsch ist es, Gottes Absicht ist es, mit dem wieder ungehinderte Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben. Ein Beispiel dafür, das finden wir im Zusammenhang mit dem Heiligtum im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 8. Ein Text, der durchaus ja, sehr bewegend ist, finde ich. 2. Mose, Kapitel 25, Vers 8. Das ist die Anweisung, die Gott dem Mose gibt, um ein Heiligtum zu bauen. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Hier sehen wir ganz klar und deutlich, Gottes Wunsch ist es, mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben, in ihrer Mitte zu wohnen. Ja, damit das Ganze geschehen kann, hat Gott seinen Erlösungsplan ersonnen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt auf diese Erde. Sein Sohn hat den Preis dafür bezahlt, damit wir losgekauft werden können von dem Fluch der Sünde, damit unsere Schuld getilgt wird, damit wir wieder Gerechte sind. Wenn wir mit dieser Geschichte vertraut sind, wenn wir uns mit dieser Geschichte vertraut machen und mehr erkennen von diesem Erlösungsplan, dann ergreift uns das, es bewegt uns, es begeistert uns, es macht uns entschlossen, auf Gottes Seite zu stehen, es kräftigt in uns den Wunsch, mit Gott wieder für immer vereint zu sein, mit ihm zusammen zu sein. Und dieser Wunsch, den wir in uns tragen, der beschränkt sich nicht nur auf uns, sondern der greift um uns. Wir wünschen uns ja, dass unser Umfeld mit dabei ist, unsere lieben Freunde, unsere Verwandten, die Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind und sogar diejenigen, die uns nicht ans Herz gewachsen sind. Wir wünschen uns, dass jeder in diesen Genuss der Gemeinschaft mit Gott kommt und darin diese Zuversicht hat auf ein ewiges, glückliches, friedvolles, erfülltes Leben, das es nur bei Gott gibt. Und deswegen wollen wir diese Botschaft auch hinaustragen. Und der Wunsch, sie hinauszutragen, das ist nicht etwas, wo wir für uns in Anspruch nehmen können, dass wir diesen Wunsch entwickelt hätten, sondern das ist ein Wunsch, der von Gott kommt und den Wunsch hat er in uns hineingelegt. Im Alten Testament, im Jesaja, lesen wir Folgendes. Jesaja Kapitel 60, Verse 1 bis 3. Und an der Stelle vielleicht noch erwähnt, dass der Jesaja, das war 700 vor Christus. Also das war deutlich, deutlich, bevor Jesus Mensch wurde. Und dort um 700 vor Christus war die Botschaft ganz klar und da war der Auftrag an das Volk ganz klar und die Absicht Gottes ganz klar, dass diese Botschaft über das Volk Israel hinausgehen soll, es soll die ganze Erde erreichen. Jesaja Kapitel 60, 1 bis 3. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Ja, das ist Gottes Wunsch. Sein Volk soll so herrlich werden, so groß werden, so wunderbar werden. Und es soll viele, viele andere Völker anziehen, die Heidenvölker, wie es hier heißt. Und so letztendlich die Menschen, so gut es geht, so viele es geht, wieder in die Gemeinschaft mit Gott führen. Wir finden einen anderen Text in Jesaja Kapitel 66, Vers 19. Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden zu den Heidenvölkern nach Tarsis, Pul und Lud, die den Bogen spannen nach Tubal und Javan, nach den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. Israel soll ein Zeichen, an Israel soll ein Zeichen geschehen. Und Israel wird Gerettete entsenden zu den Heidenvölkern, um die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen. Und die Herrlichkeit Gottes, die sehen wir am ehesten oder am meisten, am intensivsten sehen wir die Herrlichkeit Gottes am Kreuz. Jesus selber sagt, nun ist die Stunde gekommen, nun verherrliche mich. Jesus hat den Vater zuvor verherrlicht und nun ist die Stunde gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Und er meint damit die Stunde, an dem er sein Leben gibt zur Erlösung der Menschen. Das ist das Zeichen, was getan wird. Und die daraus folgende Errettung führt dazu, dass eben diese Geretteten dann ausströmen, hinausgehen und die Herrlichkeit Gottes verkündigen. Ja, das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Wunsch, dass die ganze Welt bekannt gemacht werden soll mit dem Evangelium. Ein sehr bekannter Text dazu ist Matthäus Kapitel 28, 18 bis 20. Das ist nach der Auferstehung von Jesus und wo Jesus seinen Jüngern noch einmal einen Auftrag mitgibt. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also geht hin, geht hinaus, macht alle Völker zu Jüngern, führt alle Völker in die Nachfolge von Jesus, in die Nachfolge Gottes, führt alle Völker dorthin, dass sie sich bekehren, dass sie ihr Leben in Gottes Hände legen und Gemeinschaft mit Gott haben. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, geht raus zu ihnen, geht hin. Ja. Und das machen wir nicht alleine, sondern Jesus ist bei uns. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist bei uns, bis er wiederkommen wird. Das ist der Auftrag an die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Gruppe von Menschen, die an Gott glauben und ist die Gruppe von Menschen, die Gottes frohe Botschaft hinaustragen sollen. Es ist nicht etwas, was exklusiv für uns ist. Unser Auftrag ist es, mit dem nach draußen zu gehen, andere Menschen zu erreichen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das erfordert viel Erfahrung, Weisheit, Fingerspitzengefühl, Mut, Entschlossenheit, Freundlichkeit. Aber man kann das alles nur dann erringen, wenn man bereit ist, es zu wagen und Fehler in Kauf zu nehmen. Und deswegen, jeder ist aufgerufen, sich an dem zu beteiligen. Jeder ist aufgerufen, seine Kraft und seine Fähigkeiten, seine Gaben und Talente dazu einzusetzen, dass das Evangelium hinausgeht. Jetzt ist die Zeit, wo wir Menschen erreichen können. Jetzt ist die Zeit, wo sich Menschen für Gott entscheiden können. Wenn Jesus wiedergekommen ist, ist das alles Geschichte und gelaufen. In Matthäus Kapitel 5 lesen wir Folgendes. Matthäus Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet euch auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also wir sind Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt. Wir bringen Geschmack in die Sache und wir bringen Licht, wo Finsternis ist. Und das ist unser Auftrag und so sollen wir sein. Das ist das Bild, wo Gott gebraucht hat. In Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, sagt Jesus zu den Jüngern, bevor er in den Himmel aufgenommen wird: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir werden Kraft bekommen, wir werden den Heiligen Geist empfangen, das verheißt uns Jesus hier. Und wir werden seine Zeugen sein und beginnend in Jerusalem, wo die kleine Christengemeinde war, und das hat sich ausgedehnt auf Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Das sehen wir in der Apostelgeschichte schon recht eindrucksvoll mit der Pfingstpredigt, wo plötzlich Leute von überall aus der damals bekannten Welt, die das Evangelium gehört haben und später dann Paulus auszieht und in die damals bekannte Welt geht, um das Evangelium zu verkündigen. Wenn Jesus hier sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, dann kann das auf vielerlei Weise geschehen. Wir können natürlich in dem, was wir sprechen und den Menschen so weitergeben, erklären, was es heißt, ein Zeuge Gottes zu sein. Wir können aber vor allem auch durch unser Leben den Menschen zeigen, was es bedeutet, ein Zeuge Gottes zu sein. Wer Jesus nachfolgt, der erlebt eine Umwandlung im Leben. Sein Leben ist nicht mehr dasselbe. Und selbst diejenigen, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, die Jesus letztendlich von Geburt an nachfolgen, auch sie erleben ein Wachstum in Jesus, Veränderung. Wenn man zurückblickt auf das Leben, dann waren damals Dinge anders, wie sie heute sind. Wir sehen, dass wir den Willen Gottes besser erkennen, dass wir mehr in der Lage sind, die Dinge gut anzupacken, dass wir unsere Gaben und Talente entfalten und entwickeln und zu seiner Ehre einsetzen, so wie es ja auch der Text vorhin gesagt hat über das Licht, dass die Menschen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen, weil sie wissen, dass wir diese guten Werke tun, weil er uns dazu befähigt hat und er die Kraft gegeben hat dazu. Ja, und also Menschen, die einen Weg ohne Gott gegangen sind und dann sich bekehrt haben und mit Gott gehen, dort sieht man in sehr vielen Aspekten des Lebens, wie das Leben anders ist. Und ja, ich denke, es ist durchaus eindrucksvoll zu sehen, wie das Leben gesegnet wird und sich zum Besseren wendet. Und wenn die Menschen das dann miterleben, ist das ein ganz, ganz starkes Zeugnis. Und so können wir auf verschiedenste Art und Weise Zeuge für Gott sein. Ja. Noch einen weiteren Bibeltext hier in Offenbarung Kapitel 14, 6 bis 7. Das ist die erste Engelsbotschaft. Und es heißt hier: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Also für wen ist es bestimmt, das ewige Evangelium? Für alle, nicht? Also die, die auf der Erde wohnen, für jede Nation, für jeden Volksstamm, jede Sprache, jedes Volk, für alle, 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 alle. Und dieser Engel sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also hier ein ganz klarer Aufruf an alle Menschen, so wie es uns die Offenbarung hier schildert, von einem Engel weitergegeben. Aber der Engel gibt es der Gemeinde weiter. Das sehen wir ganz gut in Offenbarung Kapitel 1, Vers 1, diese Kette. Himmel und Erde arbeiten zusammen. Auch hier, ein Engel geht mit dem Evangelium, die Gemeinde geht mit dem Evangelium mit nach draußen und sie rufen die Leute auf, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also jetzt ist es soweit, wendet euch Gott zu, die Zeit ist jetzt, betet Gott an, betet den Schöpfer an. Ja, das ist der Aufruf an das Volk Gottes, oder das ist der Auftrag an das Volk Gottes, und das Volk gibt diesen Aufruf weiter an seine Umgebung. Ja. Und das kann auf vielerlei Weise geschehen und das kann sehr, sehr kreativ geschehen. Ja. Es gibt Wege, die sind vielleicht eher, könnten man sagen, die klassischen Wege, aber es gibt auch Wege, die sind dann sehr kreativ. Ja. Und praktische Beispiele, um das Wort Gottes weiterzugeben, ist, man nimmt einfach ein Buch mit und gibt das Buch bei einer Gelegenheit ab. Oder es gibt sehr viele verschiedene Traktate, man gibt ein Traktat ab und ja, mit der Absicht, dass die Menschen das lesen und begreifen, dass sie etwas, eine Botschaft von Gott hier in Händen halten und ihr Leben danach ausrichten. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann ist es immer sehr vorteilhaft, wenn wir die Menschen schon kennen und wenn wir eine Beziehung haben zu diesen Menschen. Denn sie vertrauen uns dann, sie wissen, wir sind nicht irgendwelche Fanatiker, irgendwelche ja, komischen Leute, die vielleicht gar etwas Übles im Sinn führen, sondern wir sind Menschen, die durchs Leben gehen, die Herausforderungen haben, die Herausforderungen meistern und die ja, vielleicht manches anders machen wie andere und darin auch einen Segen erfahren. Auf Basis so einer Beziehung lässt sich die Botschaft oftmals viel besser weitergeben, wie eben nur, wenn wir schnell ein Buch abgeben. Aber manches Mal haben wir nicht mehr Gelegenheit, dann ist das mit dem Buch natürlich auch eine sehr gute Sache. Auf Basis einer guten Beziehung kann man dann auch Gespräche führen. Und es geht darum, ehrliche und aufrichtige Gespräche zu führen. Es geht nicht darum, das zu erklären, dass wir alles wissen und die anderen nicht, sondern wir wollen dem großen Gott im Himmel bezeugen, sein Evangelium bezeugen, seine Erlösung bezeugen, den Segen bezeugen, den er uns gegeben hat. Ermutigen, nachzufolgen, es auszuprobieren, es zu wagen mit ihm. Und das kann man wunderbar in Gesprächen machen. Und oftmals ergibt sich ein Aufhänger, dass die Leute irgendetwas sagen, ja, sie haben Angst vor der Entwicklung, vor der Zukunft. So etwas kann ein passender Aufhänger sein, zu sagen, ja, ich sehe auch, dass da manches Bedrohliches auf uns zukommt, aber ich sehe ja auch die Verheißung und die Zuversicht, die wir in Gott haben. Ich weiß, dass wir in Gott einen festen Felsen haben, auf dem wir stehen können und er wird uns bewahren und behüten und er mit ihm werden wir in eine neue Welt gehen, die er schaffen wird und wo dann all die Sorgen der Vergangenheit angehören. Oder manches Mal ist es so, dass Leute das Leben genießen und sehr toll finden, aber sie merken auch, dass das Leben zu Ende geht. Sie machen sich Sorgen, wie wird das sein in 5 Jahren, in 10 Jahren? Heute kann ich noch diese schöne Reise machen, aber wie oft wird das noch gehen? Ich sehe die Kinder aufwachsen, aber wie lange werde ich sie noch begleiten können? Ich sehe meine Enkel und so weiter. Und ja, Leute, die älter werden, merken, dass sie Dinge aufgeben müssen. Und manches Mal oder oft sprechen sie das auch in den Gesprächen an. Und das ist auch ein guter Aufhänger. Dann kann man sie fragen, ja, was kommt dann? Und was kommt dann? Und was kommt dann? Und irgendwann sagen sie, ja, und dann sterbe ich. Und dann kann man fragen, und was kommt dann? Und dann ist man an einem Punkt angelangt, wo die Leute dann, oder wo man mit den Leuten reden kann über das Angebot des ewigen Lebens, das Gott uns macht. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist bei alledem, Gott respektiert den freien Willen. Gott zwingt uns nicht, er manipuliert uns nicht, er quält uns nicht mit seinem Evangelium. Ja. Und das ist etwas, wo auch wir den anderen Menschen nicht antun sollen. Wir sollen den freien Willen respektieren. Wir sollen ihnen zeigen, dass wir sie wertschätzen. Das tun wir, indem wir ihnen auch zuhören, ihre Meinung auch stehen lassen, ihnen helfen, weiterzudenken, aber sie nicht zwingen, sie nicht manipulieren, sie nicht drücken, sondern ihnen ganz, ganz freundlich zeigen, wovon wir überzeugt sind und wohin wir sie führen wollen. Und vielleicht verbringen wir oftmals einfach nur Zeit und reden miteinander und haben das Gefühl, ich habe gar nicht von Jesus geredet, aber wir haben ihnen einen Dienst erwiesen, der für sie sehr wertvoll ist. Ja. Und eben neben den Gesprächen, die wir führen, neben den persönlichen Kontakten, neben den Büchern, die wir weitergeben, gibt es ja Dutzende Möglichkeiten, um für Gott tätig zu sein. Das kann sein im Bereich Gesundheit, die Gesundheitsbotschaft nach außen zu tragen, den Menschen zu helfen, ein längeres Leben zu führen und mit höherer Qualität zu leben. Es kann sein, dass wir einfach ein freundliches Wort im Alltag an sie richten oder dass wir miteinander Videos anschauen oder Videos teilen oder gelegentlich vielleicht einmal einen Bibeltext zusenden oder bei Veranstaltungen mitarbeiten, die in der Gemeinde gemacht werden. Und ja, je nachdem, wie jemand begabt ist, kann er mehr und mehr Aufgaben übernehmen und sich an mehr und mehr heranwagen und eigene kreative Ideen entwickeln. Es gibt Menschen, die lernen einander beim Wandern kennen oder beim Sport machen oder sonst bei einer Tätigkeit beim Essen zum Beispiel. Essen ist eine hervorragende Gelegenheit, um mit Menschen Zeit zu verbringen und etwas vom Evangelium weiterzugeben. Ja. Also authentisch und aufrichtig, so wie man selber überzeugt ist. Es nicht zurückhalten, aber den anderen damit auch nicht zu bedrängen. Ja. Und ich weiß, es gibt viele, die sich einsetzen und manches Mal kann es auch sein, dass man frustriert ist darüber, wie wenig Erfolg man sieht, wie vermeintlich klein das Ergebnis ist aus den Bemühungen. Und da möchte ich hier noch einen Bibeltext anfügen aus Matthäus Kapitel 7. Ich lese da die Verse 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Die Bibel macht kein Geheimnis daraus, dass viele Menschen kein Interesse haben am Glauben, dass viele Menschen ihr Leben nicht in Gottes Hände legen wollen. Sie wollen das machen, was sie jetzt machen können. Sie wollen ihr Vergnügen haben. Sie wollen so wie es hier in dem Bild beschrieben wird, sie wollen den Weg gehen, der weit ist und breit ist. Und ja, das ist der Weg, der einfach, der ins Vergnügen führt, aber der am Ende in den Tod führt. Aber der andere Weg, das ist eine enge Pforte, die ist schmal. Und der Weg ist, der führt steil bergauf. Der ist anstrengender zu gehen. Aber es ist der Weg, der zum Leben führt. Und viele wollen es finden, aber es werden eben nicht viele finden. Von dem her dürfen wir unsere Mitmenschen, dürfen wir es ihnen anbieten, wollen wir ihnen helfen, diesen schmalen Weg und die enge Pforte zu finden. Aber wir müssen auch darauf eingestellt sein, dass der Erfolg sich nicht, vielleicht nicht immer, ein Riesenausmaß annimmt. Vielleicht manches Mal und dann dürfen wir dankbar sein und den Vater im Himmel loben. Aber wir müssen auch darauf eingestellt sein, dass wir Rückschläge erfahren, dass wir Ablehnung erfahren, dass wir eben nur wenig Erfolg sehen. Vielleicht manches Mal lange Zeit, vielleicht keinen Erfolg. Aber wir dürfen dennoch festhalten an Gott und Gott treu sein. Er ist mit uns und sein Wunsch ist es, alle Menschen zu erreichen. Wir tun sein Werk und es ist nicht am Ende unser Werk. Ja, vielleicht nur so viel eben ein Gedanke, ja, um auch die Erwartung in die rechten Bahnen zu lenken. Aber dennoch dürfen wir wissen, es gibt welche, die den schmalen Weg finden. Ja. Und über die dürfen wir uns freuen, so wie sich der Himmel freut über sie. Und das soll unsere Motivation sein und unser Ansporn sein. Ja. Und am Ende ist es so, dass Gott sein Ziel erreichen wird. Also auch wenn es schwierig ist und wenn es viele, viele Hürden und Hindernisse zu überwinden gab und auch Rückschläge in Kauf zu nehmen waren. Am Ende wird Gott sein Ziel erreichen. Offenbarung 21, Vers 3 sagt: Ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist das Ziel, ja. Dorthin will Gott mit uns. Die Gemeinschaft von Mensch und Gott ist am Ende wiederhergestellt, völlig wiederhergestellt. Gott wird sein Zelt bei den Menschen aufschlagen. Und das erinnert uns an das Heiligtum, das wir vorhin ganz kurz angerissen hatten. 2. Mose 25, Vers 8: Baut mir ein Zelt, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Hier ist das Zelt Gottes und er ist wieder bei den Menschen und sie wohnen zusammen und sie sind seine Völker. Es ist nicht nur ein kleines Volk, es sind seine Völker, es sind viele geworden und Gott ist bei ihnen. Er ist ihr Gott. Ja, Gott will Gemeinschaft mit den Menschen erleben. Fassen wir das noch einmal zusammen. Gott will Gemeinschaft mit den Menschen erleben. Und am Ende wird Gott sein Ziel erreichen. Und er beruft jeden als Einzelnen, aber auch uns als Gemeinschaft, sich in diesem Werk der Wiederherstellung mit einzubringen. Ja. Dazu wünsche ich an der Stelle viel Erfolg, viel Motivation, viel Kraft, viel Anleitung von oben und gute Ideen, wie wir das Evangelium nach draußen bringen.